auf den einen großen Stern von Bethlehem. Und diese Verheißungen im Alten Testament enthüllen immer mehr, wie der kommende Retter einmal sein wird. Heute ist der dritte Advent und wir entdecken eine dritte Seite dieses angekündigten Retters der Welt. Am ersten Advent ging der Blick dahin, dass einer das Böse besiegen wird. Am zweiten Advent ging es darum, dass einer Recht bringen wird. Und heute, einer wird den Thron besteigen und regieren. Jesus Christus wird uns im Alten Testament als der kommende König beschrieben, als der Weltenherrscher. Nicht nur als ein König, sondern als der König. Der König, der von Gott selbst eingesetzt wird und der dann auch in seiner Autorität herrscht. Da sind wir bei der Formulierung in der Atempause, wie Maria gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat sich unterstellt dem, wie Gott führt. Der Psalm 2, um den es heute geht, er knüpft an das Königtum im alten Israel. Der erste König war Saul, dann folgte David und Salomo und der letzte König war Zedekia. Diese Zeit war von 1012 vor Christus bis 587 vor Christus. Wann in dieser Zeit dann der Psalm geschrieben wurde, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht von wem. Wir wissen auch nicht zu welchem Anlass, ob er geschrieben wurde, als ein König in sein Amt eingeführt wurde. Aber das, was da geschrieben wurde, ist nicht nur etwas, was einen historischen Aspekt hat, sondern aus dem heraus weit darüber hinausweist auf Jesus Christus. Er ist prophetisch geschrieben worden auf den hin, der einmal kommen wird als der König der Welt. Ich lese uns jetzt diesen Psalm 2. Er hat 4 Strophen mit jeweils 3 Verse und in jeder Strophe wechselt die Blickrichtung. In der ersten Strophe geht der Blick auf die Völker dieser Welt. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Die Herrschaft von Gott und seinem König. Jetzt wechselt der Blick. Er geht hin zu Gott. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und dann geht der Blick weiter auf diesen König hin, auf Jesus Christus. Und dieser König verkündet, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter schlagen, so wie Tongeschirr sie zerbrechen. Und dann geht der Blick wieder zurück auf die Völker. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Welt. Dient dem Herrn voller Ehrfurcht, jubelt ihm zu, auch wenn ihr zittert. Erweist seinem Sohn die Ehre, die ihm zusteht. Sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren, denn sein Zorn ist schnell entflammt. Ein erschreckender Psalm. Und dann kommt noch ein Schlusssatz dazu. Aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Der angekündigte Retter, er tritt als König auf. Und ich möchte den Schluss dieses Psalms an den Anfang stellen. Aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Die Ankündigung des Messias als König zielt auf Glück. Der König vermittelt Glück. Der Messias, der Retter, er bringt Glück. Glaube an Christus macht glücklich. Alle, die ihm vertrauen, alle, die bei ihm Zuflucht suchen, alle die, die sich ihm unterstellen und seine Herrschaft anerkennen. Dieser König erschafft einen Raum, in dem ich sicher bin. Und in diesem Raum breitet sich das Glück aus. Gott wünscht sich so sehr unser Glück. Deswegen setzt er diesen König ein. Doch Glück kann man nicht aufzwingen. Glück wähle ich immer freiwillig. Und so zeigt dieser Psalm auch zwei Seiten. Und er stellt uns vor die Wahl, auf welche Seite wir uns stellen. Auf die Seite dieses Königs oder auf die Seite der Völker, also gegen den König. Unser Wort drückt es hier in diesem letzten Satz mit dem kleinen Wörtchen aber aus. Durch dieses aber entstehen zwei Seiten. In diesem Fall ist es einmal die Seite des Aufruhrs und des Zornes und auf der anderen Seite die der Zuflucht und des Glückes. Weihnachten ist eine Wahl. Weihnachten ist eine Wahl. Du schaust in die Krippe und du erkennst den König der Welt und du entscheidest, ob du bei ihm Zuflucht hast oder ob du dich ihm entgegenstellst. Denk dran, du kannst nur gewinnen. Bei ihm unter seiner Herrschaft wirst du das Glück gewinnen. Schauen wir jetzt noch einmal diese vier Strophen nacheinander durch. Die erste Strophe beschreibt den Aufruhr der Völker. Der Psalmschreiber fragt hier nach dem Warum und nach dem Weshalb. Es ist eine Frage des Erstaunens, des Unverstandes, der Verwunderung. Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann das denn passieren? Warum geraten denn die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Die Völker geraten in Aufruhr gegen Gott, weil ihre Mächtigen rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und seinen Christus. Sie tun sich zusammen im Widerstand. Sie sehen sich als Freiheitskämpfer und erkennen nicht, dass sie sich hier von ihrem Glück befreien. Sie wählen ein Joch, das schwer zu tragen ist. Sie machen sich selbst zu Gott, aber ohne die Weisheit Gottes. Sie treffen ohne Gott Entscheidungen, von denen sie nicht wissen, was sie alles für Auswirkungen haben werden. Die Freiheit ohne Gott macht das Leben immer enger, weil die Menschen das Leben gar nicht überblicken können. Es ist ein großer Stolz, der Gott abschaffen will und sich an seine Stelle setzen will. Der große Philosoph Voltaire sagte: Vernichtet den Elenden, und er meinte Christus. Ich habe satt, immer wieder zu hören, dass 12 Männer hingereicht haben, das Christentum zu begründen. Ich habe Lust zu beweisen, dass einer genug ist, um es zu zerstören. Und er meinte sich selbst damit. Er starb allerdings in innerem Erschrecken vor der Ewigkeit und sagte: So fahre ich zur Hölle. Seit 2000 Jahren gibt es den christlichen Glauben und kein Spötter, kein Philosoph, kein Ideologe konnte ihn vernichten. Voltaire druckte seine lästerlichen Schriften gegen Gott in einer eigenen Druckerei und nach seinem Tod wurden genau in dieser Druckerei Bibeln gedruckt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Warum geraten Menschen in Aufruhr gegen Gott? Sie können ihn doch nicht besiegen. Als Christen können wir darum gelassen abwarten. Wir kennen den eingesetzten König und er ist mächtig. Er regiert, er lässt dem Aufruhr seine Zeit und setzt ihm dann auch irgendwann ein Ende. Als die Apostel gefangen genommen und verhört wurden, weil sie von Christus predigten, zitierten sie genau diesen Psalm. Warum toben die Heiden und nehmen sich vor, was vergeblich ist? Und sie bitten: Gib uns die Freimut, dein Wort weiterzusagen und lass Zeichen und lass Wunder geschehen. Und sie kamen wieder frei. Und der Glaube breitete sich in dieser Zeit rasend schnell aus. Als der Gottesleugner David Hume in Edinburgh starb, brach in Edinburgh eine große Erweckung aus. Und in seinem Sterbezimmer fand die erste Besprechung einer neu gegründeten Bibelgesellschaft statt. Ja, wer zuletzt lacht? Wer regiert? Es ist unser Gott, der regiert. Und es ist erfolglos, sich gegen Gott und gegen seinen Christus zu stellen. Der einzige Erfolg ist der Verlust der Zuflucht und des Glücks. Jetzt kommt die Frage, wie geht Gott mit so einem Aufruhr um? Da kommt die zweite Strophe, die Überlegenheit Gottes. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Und er setzt seinen König Christus ein, der regiert. Wenn wir auf Gott schauen in diesem Aufruhr, bleibt Gott cool. Die moderne Übertragung unterschlägt hier eine kleine Aussage über Gott. Da heißt es genauer, der im Himmel sitzt. Gott sitzt im Himmel. Er sitzt. Gott bleibt die Ruhe selbst. Gott muss keine Angst haben, dass irgendwelche schlauen Denker ihn abschaffen könnten. Gott bleibt einfach sitzen. Wäre er aufgeregt, würde er aufstehen, vielleicht herumlaufen, vielleicht laut werden. Aber er sitzt. Helmut Egelkraut schreibt dazu, der ganze Ansturm nötigt ihn noch nicht einmal zum Aufstehen. Bah. Da ist Toben und Aufruhr und Gott, er sitzt. Der Aufruhr ist keine Bedrohung für ihn. Im Gegenteil, Gott lacht. Er lacht ja nicht spöttisch und verachtend. Er lacht, weil es ein lächerlicher Versuch ist, sich über ihn zu stellen. Das Lachen drückt die Sorglosigkeit Gottes aus und der Spott seine Überlegenheit. Ein Elefant und eine Ameise gehen miteinander spazieren. Da passiert es. Der Elefant tritt der Ameise auf den Fuß. Oh, entschuldige bitte, das habe ich nicht gewollt, sagt die Ameise, ist schon okay, hätte mir auch passieren können. So ähnlich ist es. Gott lacht über diese vergeblichen Versuche. Und jetzt kommt der Faktor Zeit. Wie lange dauert dieser Aufruhr? Wie lange lässt Gott sich dies bieten? Nach menschlichem Ermessen sehr lange, manchmal viel zu lange. Spötter und Gotteslästerer, Diktatoren und Ideologen, sie treiben ihr Spiel bis auf die Spitze und Gott schaut zu. Lachend über diese Anmaßung und weinend über das Leid, dass diese Menschen über Millionen anderer bringen. Der gottlose Faschismus tötete 11 Millionen Menschen im Holocaust, Juden und andere Gruppen. Der gottlose Kommunismus, er tötete 100 bis 150 Millionen Menschen. Stalin, Mao, Pol Pot und andere. Aber schauen wir nicht nur auf die anderen. Schauen wir auch auf uns und auf unsere Rebellion. Wie lange lässt sich Gott von uns lästern? Wie lange duldet er unsere Überheblichkeit? Wie lange duldet er es, dass wir versuchen, ihn für unsere Interessen einzuspannen? Sein Zögern ist eine Zeit der Gnade. Es ist eine Zeit, die Umkehr ermöglicht. Und es ist deswegen eine Zeit der Hoffnung bei all dem Schweren, das in dieser Zeit drin liegt. Und dann beschreibt Gott seinen Plan in der dritten Strophe. Er übergibt die Völker seinem Sohn. Und dieser König verkündet, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, sie wie Tongeschirr zerbrechen. Gericht und Zorn sind das letzte Mittel Gottes gegen diesen Aufruhr. Und Gott wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen. Voltaire, Stalin und auch mich. Und er setzt seinen Sohn als König ein. Im Alten Testament war das noch vorausschauend gesagt. Für uns heute ist es Rückblick auf Weihnachten und auf Ostern. Jesus Christus ist dieser König. Er wurde Mensch. Und Gott, der Vater, stellte sich zu ihm und sagte bei seiner Taufe: Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und die Menschen hörten nicht. Sie spotteten und töteten ihn. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt als König im Himmel. Und auch dieser Himmelskönig hält sich jetzt noch zurück mit dem Gericht. Er wartet noch darauf, dass die Rebellen sich ihm unterstellen und sein Glück bei ihm finden. Doch die Mahnung bleibt: Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, so wie Tongeschirr zerbrechen. Die Rebellen. Wer das nicht erleben will, sollte umkehren. Christus wird zum Richter für die, die sich gegen Gott auflehnen. Und Christus wird zum Retter für die, die sich vor Gott demütigen. Er wird zum Retter für die, die sich vor ihm demütigen. Und damit kommen wir zum letzten Teil des Psalms, die Mahnung an die Völker. Jetzt geht wieder der Blick hin, die Ansprache wieder direkt auf die, die hier den Aufruhr machen. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Welt. Dient dem Herrn voller Ehrfurcht. Jubelt ihm zu, auch wenn ihr zittert. Erweist seinem Sohn die Ehre, die ihm zusteht. Sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren. Denn sein Zorn ist schnell entflammt. Schnell in Anführungszeichen. Er lässt viel Raum. Gott ist nicht lieb zum Bösen. Gott ist nicht lieb zum Bösen. Gottes Liebe toleriert nicht das Böse. Die Liebe ist konsequent in der Ablehnung des Bösen. Sie ist aber auch konsequent in der Annahme derer, die umkehren. Liebe vergibt. Liebe will zurückgewinnen. Liebe will Zufluchtsort sein und Glück verbreiten. Und darum stellt Gott dieses Ultimatum und sagt: Noch ist Zeit. Noch ist der König nicht zum Gericht eingesetzt. Seid verständig, lasst euch warnen. Dient Gott, unterstellt euch seiner Autorität. Gott legt es in seiner Geduld darauf an, den Zorn und das Urteil und den Tod zu vermeiden. Das harmlose Kind in der Krippe ist ein Zeichen der Geduld Gottes. Damals zitterte nur der König Herodes. Und der auferstandene König Jesus ist ein Zeichen der Geduld Gottes. Er zögert sein Abschlussurteil für die Menschen noch hinaus. Er lädt uns immer noch zur Umkehr ein. Auch dich. Vielleicht lebst du äußerlich christlich, doch innerlich bist du dein eigener Herr. Vielleicht bist du sogar dabei, Gott als deinen Knechten zu halten. Er soll sich nach deinen Vorstellungen verhalten, er soll dir deine Wünsche erfüllen. Du weist ihm seinen Platz in deinem Leben zu. Das ist eine christliche Form des Atheismus, denn wenn Gott nicht mehr Herr sein darf, habe ich ihn als Gott abgeschafft. Nehmt Vernunft an. Dient Christus dem König. Vielleicht lebst du auch noch in so einer offenen Rebellion gegen Gott. Vielleicht verspottest du ihn noch als irrelevant oder als eine Erfindung der Frommen. Gott lädt dich ein, kehr um. Noch ist Zeit. Heute ist Gelegenheit dazu. Heute steht die Tür zu deinem Glück weit offen. Und Jesus wartet darauf, dass du eintrittst in seinen Herrschaftsbereich und dich seiner Regentschaft unterstellst. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Vielleicht ist das Abendmahl für dich genau diese Gelegenheit, dass du sagst, ich nutze das Abendmahl, um das deutlich zu machen, ich unterstelle mich diesem König, der sich geopfert hat für meine Schuld, der das Leben geöffnet hat für mich, die Ewigkeit mir aufmacht. Ich lade dich ein, so zum Abendmahl zu kommen und im Abendmahl nicht nur ein Ritual zu sehen, sondern ein Bekenntnis, dass du sagst, ich gehöre dir, Jesus. Nimm mein Leben, mach was Gutes draus, führ mich in dein Glück hinein, du bist meine Zuflucht. Amen.